Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast-Folge 285. Colin Chrome, Metaverse, Augmented Reality und die Zukunft der Arbeitswelt. Ja, was bedeutet Metaverse denn wirklich? Und was hat das mit deinem Unternehmen zu tun? In diesem Experten-Talk spreche ich mit Colin Chrome. Der ist Digitalpionier, Keynote-Speaker und Autor. Und seit über 30 Jahren beobachtet er technologische Entwicklung nicht nur, sondern er gestaltet sie mit. Gemeinsam erkunden wir, wie Augmented Reality und KI unsere Arbeitswelt grundlegend verändern, welche konkreten Chancen sich für kleine und mittlere Unternehmen daraus ergeben und wo die Grenzen zwischen Fortschritt und Verantwortung verlaufen. Colin zeigt live, was heute schon möglich ist, von der KI als persönlichem Sparringspartner bis zur Datenbrille als neuem Arbeitsgerät. Ein Gespräch voller Aha-Momente, das Lust auf Zukunft macht und ein wenig nachdenklich stimmt.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Und im Moment haben wir etwas, das würde ich mal als Informationsüberfluss bezeichnen, in Deutsch und in Englisch Information Overflow. Es geht um das Thema künstliche Intelligenz. Bei manchen ist KI, steht das eher noch für kein Interesse, aber künstliche Intelligenz, das bestimmt einfach unser tägliches Thema. Und dazu habe ich auch wieder einen Experten, und zwar den Experten, muss ich sagen, der sich schon seit 30 Jahren mit Digitalisierung beschäftigt, für Apple tätig war, auf den Bühnen der Welt steht. Manchmal hat er so eine Riesenbrille auf. Man nennt das so eine Metaverse-Brille. Herzlich willkommen, Colin Chrome.
Hallo, grüß dich. Ich freue mich, dabei zu sein.
Mein lieber Colin, wir haben uns vor einiger Zeit auf einer Winterkonferenz getroffen, der German Speaker Association. Hauptthema, Leitthema dieser Winterkonferenz war das Thema KI. Was hat dich so am meisten getriggert und interessiert auf dieser Konferenz?
Was mal so, ich lebe gefühlt in einer riesengroßen Bubble und egal welches Social Media Netzwerk ich aufmache oder YouTube, ich werde völlig überflutet jeden Tag und jeden Morgen mit all diesen ganzen Infos. Deswegen hatte ich dann schon überlegt, ob ich mir das, na, was heißt antue, ob ich dorthin fahre. Aber bei der GSA ist es so, also die German Speakers Association, Verband der deutschen Redner, wo ich jetzt schon bin seit 2012, also 14 Jahre bin ich dabei. Es ist ein wahnsinnig tolles Netzwerk. Es ist Austausch auf Augenhöhe. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es war nicht nur, dass ich wieder neue Informationen bekomme, welches neue Tool ich nutzen soll, sondern es war der persönliche Austausch, der Austausch natürlich zu wichtigen Themen, was die Speaker einfach bewegt und natürlich, wo die Reise hingeht. Und auch wenn man vielleicht Dinge zwei- oder dreimal hört, ist es auch einfach mal wichtig zu wissen, das ist nicht nur das, was ich so sehe in der Branche, was gerade abgeht, sondern auch meine Kollegen und Kolleginnen. Und deswegen fand ich das wirklich toll und es war ein schöner Event.
Du beschäftigst dich ja schon seit über 30 Jahren mit digitalen Technologien. Was hat dich damals so getriggert? Was hat dich damals am meisten fasziniert, dass du gesagt hast, da muss ich einsteigen?
Kann ich dir genau erklären. Also es ist eigentlich schon länger her. Es gibt so ein paar ganz große Themen in meinem Leben, die mich groß beeinflusst haben. Und das war als Kind das Thema Star Wars, was mich so geflasht hat, als ich damals in diesem Film drin war, was ja für Kinder relativ normal ist, weil es ganz tolle große Welten und eine ganz tolle Geschichte ist. Aber mich hat immer interessiert, wie machen die denn diese ganzen Effekte? Und dann habe ich mich da sehr reingearbeitet, in Anführungszeichen, als Kind mit beschäftigt. Ganzen Making-of-Themen. Gleichzeitig mochte ich in den 80er Jahren schon elektronische Musik super gerne. Bin ganz, ganz, ganz großer Fan von Depeche Mode. Aber auch hier hat mich immer interessiert, wie geht die Technologie? Und habe mir dann Synthesizer geholt und habe mir dann Sampler geholt und habe mir dann ein Atari ST gekauft. Das war so der Musikcomputer in den 80er Jahren und habe dann selber Musik gemacht. Mittlerweile habe ich ein ganz großes Studio im Keller und habe im Grunde genommen alle Synthesizer, die es früher in den 80ern als Hardware gab, hast du heute als Software-Plugin in deinem Rechner, was völlig faszinierend ist. Irgendwann kam ich dann 87 mit dem Macintosh in Berührung. Und zwar lustigerweise bei der Agentur von meiner Mutter, weil der Geschäftsführer der Agentur war vorher Geschäftsführer von Apple Deutschland und hatte die ganze Agentur ausgestattet mit Macintosh. Und ich durfte nach der Schule immer an diesen Macs rumspielen. Das hat mich so fasziniert, auch weil das natürlich so ein Unterschied war zu PCs oder DOS war es ja damals noch, dass ich mir dachte, Mensch, Colin, das ist was, das fasziniert dich, das möchtest du in der Zukunft machen. Und Apple ist ja auch in München, ich bin in München. Und dann dachte ich mir, ich kenne so zwei Leute, die arbeiten bei Apple. Ich bewerbe mich doch mal nach der Schule mit 19 dann bei Apple. Und habe, aber natürlich, weil der Lebenslauf mit 19 ist ja nicht lang, habe ich ihnen das hier geschickt. Eine Floppy Disk. Und auf dieser Floppy Disk war eine Multimedia-Anwendung drauf. Damals nannte sich das Ganze, man sieht es auch hier, Hypercard. Das war so die erste, kann man schon sagen, Multimedia-Software. Und der Personalchef konnte nicht viel damit anfangen, hat es in die Marketingabteilung gegeben. Und die Christiane Reller, so heißt sie, mit der ich immer noch sehr eng befreundet bin, hat mich angerufen und hat gesagt, Colin, was du da gemacht hast, finde ich super spannend. Wir können dich aber leider nicht anstellen. Aber ich habe da so eine Idee. Wenn du dich selbstständig machst, kannst du für uns arbeiten. Und dann habe ich mich mit 19 selbstständig gemacht und 3 Monate später stand ich in Hannover auf der CeBIT. Das war damals die größte Computermesse der Welt und durfte den Menschen erklären, was Multimedia ist. Und lustigerweise, die Demos, die ich gemacht habe, waren dann plötzlich wieder Star Wars Demos. Also es war lustig und ich habe dann 11 Jahre für Apple gearbeitet. Ich hatte keine Ausbildung und kein Studium, weil das gab es damals nicht. Und habe nebenbei bei Media Lab gearbeitet. Media Lab war einer der ersten Multimedia-Agenturen. Und das war noch vor dem Internet, das war sogar noch vor der CD-ROM. Und wir haben interaktive Anwendungen gemacht. Und ich kam immer ganz früh mit neuen Technologien in Berührung. Einerseits natürlich durch Apple, weil Apple ja immer sehr, sehr früh mit neuen Themen dabei war. Und aber auch durch diese Agentur. Und es war was, was mich sicherlich, klar, total geprägt hat. Aber eine der wichtigsten Dinge, die ich da gelernt habe, ist das Learning by Doing. Einfach machen, einfach starten, einfach sich inspirieren lassen, ausprobieren. Und das ist was mir heute sicherlich auch sehr, sehr hilft, weil ich ganz frei und offen mir alles anschaue, keine Angst habe, dass mein Rechner abstürzt oder irgendwas passiert. Mittlerweile nach über 40 Jahren habe ich da natürlich auch einigermaßen Routine drin. Aber so kam ich in diese ganzen Themen rein. Dann kam irgendwann CD-ROM, okay, das war halt ein Medium, mit dem man tolle Sachen machen konnte. Dann kam irgendwann 93, 94 das Internet. Und dann habe ich angefangen, die ersten Websites zu programmieren damals. Ja, und dann ging es immer weiter. Dann habe ich meine eigene Agentur gegründet, 1997. Und wir kamen relativ schnell in den Modebereich. Wir haben erst Websites gemacht für Schießerunterwäsche. Und dann kam plötzlich Triumph zu uns weltweit. Und dann haben wir weltweit die ganzen Websites gemacht für die Unterwäschefirmen, was natürlich von der Thematik auch ganz schön war. Das war mir jetzt lieber als ein Schraubenhersteller. Also schöne Models, schönes Material. Und ja, auch das damals gab es Flash. Das Flash-Websites war damals das ganz große Thema. In den 90ern konnte man wahnsinnig animierte Websites machen. Und diese Agentur hatte ich, ja, 23 Jahre und ganz viel Mode, Lifestyle und sozusagen habe die Firmen ins Internet gebracht, habe dann später die Firmen in Social Media gebracht, also als Facebook losging und dann irgendwann YouTube und wie sie alle hießen, Instagram war auch viel später. Und damit konnte ich halt einfach viel Erfahrung sammeln. Und das war auch immer Learning by Doing. Und ich habe mal gezählt, also ich sage auch in meinen Vorträgen oder die Anmoderation sagt, Colin hat über 800 digitale Projekte gemacht. Und das stimmt. Und was wir ja gerade machen, ist eine Art Podcast. Und ich erinnere mich, ich wurde 1997 angesprochen von der BMG Ariola, damals Plattenfirma, gekauft von Sony, ob ich nicht Lust hätte, mit InSync auf Tour zu gehen, als Internetreporter. Also InSync war damals die große Boyband neben den Backstreet Boys und Justin Timberlake. Und dann war ich 3 Wochen mit InSync auf Tour als der Internetreporter mit der ersten Videokamera und habe dann sozusagen die Website für die gemacht, war auf allen Konzerten, Backstage, habe die live erlebt, was wahnsinnig toll war, weil es wirklich super Menschen waren. Dann die Backstreet Boys kennengelernt und war im Grunde genommen, kann man sagen, also heute nennt man das Internetblogger. Aber das halt schon 1997. Das war so ein kleiner Auszug sozusagen.
Ja, ja, klar. Also das Schöne ist ja, Colin, das finde ich ja toll. Du machst mich ja quasi arbeitslos. Ich brauche gar nichts fragen. Du erzählst ja schon alles. Und das finde ich ja cool. Okay, als ganz Dieter kurz, mir fällt dabei ein, als du die Floppy Disk hochgehalten hast. Ich hatte ja, meine Computerkarriere startet ja mit einem Amstrad 286er mit 30 Megabyte Festplatte, so ein Riesenteil, das war irre. Damit habe ich meine Studienkollegen sehr beeindruckt. Ich hatte nämlich auf 14 Disketten Wing Commander. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Wing Commander, ja. So ein Ballerspiel. Und das Dollste war, ich habe gesagt, so, jetzt setzt euch mal bitte hin. Setzt euch mal hin und hört mal. Was sollen wir hören? Und da war jemand, der war so wie Darth Vader und der fing an zu sprechen und alle, mein Gott, der spricht. Das war schon in den 80er Jahren und es ist irre.
Heute, dass plötzlich Töne rauskamen aus dem Computer. Das war halt, da fing Multimedia an. Erst war es schwarz-grün oder dann war es schwarz-weiß, dann irgendwann farbig, dann kam der Ton, dann kamen Bilder, dann kam Video und heute sind wir bei der AI.
Und heute gibt es eine Entwicklung, wo du einfach Experte bist, und zwar das Thema Metaverse. Du werden viele sagen, Meta kenne ich, das war früher Facebook. Nee, hat damit nichts zu tun. Worum geht es bei Metaverse? Und gib uns mal einen kleinen Ausblick, was können Unternehmen damit anfangen? Können sie damit sogar Geld verdienen? Ich bin gespannt.
Also ehrlich gesagt, hat Meta mit Facebook sehr viel zu tun. Mhm. Steve Jobs, sage ich schon. Mark Zuckerberg hat sich ja umbenannt 2022 von Facebook in Meta. Und das hat er nicht nur gemacht, weil er ablenken wollte von all den ganzen Datenskandalen, die natürlich da riesengroß waren, sondern weil er sich natürlich überlegt hat, wo geht denn die Reise hin? Social Media, natürlich ein riesen Thema, auch heute noch, auch wenn sich das sehr verändert hat in den letzten Jahren, nicht nur positiv, natürlich auch negativ. Und er hat vor 10 Jahren eine Firma gekauft, die Oculus heißt. Und die Oculus hat damals Virtual Reality Brillen gemacht. Mhm. Und Virtual Reality, ehrlich gesagt, gibt's auch schon seit 30 Jahren. Es gab in den 90er Jahren Filme wie Der Rasenmähermann, was echt ein lustiger Film war. Völlig Virtual Reality, wo die Brillen aufsetzen, abtauchen in irgendwelche Welten. Und das ist auch das, was die meisten Leute mit dem Metaverse assoziieren. Und das Metaverse ist aber nicht da unbedingt dafür da, dass ich jetzt eine Brille aufsetze und völlig abtauche in irgendwelche Welten. Das kann ich machen. Wie gesagt, vor 10 Jahren hat Facebook Oculus übernommen. Jeder hat sich gefragt, was wollen die denn mit so einer Firma? Hat dann seine Firma umbenannt und hat gesagt, wir werden in 3-4 Jahren alle mit Metaverse-Brillen rumlaufen. Das hat nicht so ganz gestimmt. Nichtsdestotrotz ist der Trend definitiv so, dass wir natürlich auch durch AI und durch immer neuere Technologien, dass das Smartphone, was wir alle nutzen, was ja ein Supercomputer ist und das persönlichste Gerät, was wir haben, weil all das drauf ist, was unser Leben auch vielleicht ausmacht und Fotos, Bilder, alles, was wir haben, wird nicht das letzte Gerät sein. Und ich habe 2 Dinge beim Metaverse. Einerseits, dass ich eine Brille aufsetze, innerhalb von Sekunden das Gefühl habe, woanders zu sein, je nachdem, was es ist. Ob ich jetzt, sage ich mal, auf der Baustelle bin und jemanden helfe oder als Supporter ich irgendeine Maschine reparieren muss, wo der Mensch auf der anderen Seite der Welt in China vielleicht ist, irgendwie gerade an der Maschine und ich kann ihm von hier aus helfen. Ich kann es im Weiterbildungsbereich natürlich nutzen, um Trainings zu machen. Es gibt lustigerweise auch für Speaker gibt's ein Programm, wo ich trainieren kann zu reden. Und dann sind das erst ein paar Leute, dann ist es sozusagen, ist es ein Raum mit 30, mit 50 Leuten und am Schluss stehe ich auf einer Bühne mit, 1000 Zuschauern und das Gefühl oder das Gehirn hat ja das Gefühl, ich bin innerhalb von einer Sekunde, 2 bin ich in dieser Situation drin Und dann misst die Brille nicht nur oder zeigt mir nicht nur an, was ich jetzt sehe, sondern es misst auch, wie ich rede, was ich rede, ob ich stottere, ob ich Augenkontakt habe mit meinem Publikum und so weiter. Und das sind jetzt nur so ein paar klitzekleine Dinge, die das Metaverse. Ich sage immer, das Metaverse ist die nächste Evolutionsstufe des Internets. Weil ganz ehrlich, wenn wir heute im Internet sind, dann machen wir das über ein Smartphone, über ein Tablet oder über einen Laptop oder Bildschirm. Aber es ist immer zweidimensional. Und ein großer Unterschied beim Metaverse nennt sich Immersivität. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass ich dreidimensional 180, 360 Grad in einer anderen Situation bin. Und das ist mittlerweile so gut von der Qualität, dass das Gehirn es fast nicht mehr unterscheiden kann. Das ist aber nur das eine Thema, dass ich abtauchen kann oder in anderen Situationen bin. Ich denke mir, das heißt, ich bin mir sehr sicher. Was viel, viel wichtiger ist, ist das Thema Augmented Reality. Wir haben eben von Virtual Reality gesprochen, also virtuelle Realitäten, wo ich eintauche und nichts von meiner Umwelt sehe. Und wir werden in sehr naher Zukunft werden wir smarte Brillen haben, die aussehen wie unsere normalen Brillen, die sozusagen auch ein Display drin haben. Es gibt jetzt schon beispielsweise hier von Ray-Ban, auch von Meta, die haben eine Kooperation gemacht. Da sieht man hier, es leuchtet, okay, weil dann denkt man sich, was ist das? Das ist im Grunde genommen eine Ray-Ban. Setze ich mal meine normale Brille ab und tue jetzt mal die hier drauf. Die schaut aus wie eine normale Ray-Ban, hat aber eine Kamera drin, Mikrofon und Lautsprecher. Mhm. Und natürlich eine Verbindung mit meinem Smartphone. So. Und jetzt fängt er schon an, mit mir zu reden, sagt Akkustand 97%. Und jetzt kann ich mit ihm reden und kann sagen, hey Meta, mach ein Foto. Und dann macht er normalerweise ein Foto oder macht ein Video aus der Sicht hier. Diese Brille kostet jetzt 300 Euro. Es ist im Grunde genommen, schaut aus wie eine normale Brille. Die nächsten Generationen, da gibt's auch schon die nächste Generation, die hat hier ein Display drin. Das heißt, ich sehe, so wie jetzt, meine Realität, aber die wird erweitert mit Funktionen, mit einer Ansicht beispielsweise, dass ich so Dinge sehen kann, beispielsweise meinen virtuellen Bildschirm in dieser Brille. Oder ich bin beim Einkaufen und ich schaue nur irgendwo hin und er sagt mir, ah, dieses Produkt habe ich gerade gesehen, passt wunderbar in dein Thema oder ist bei Amazon günstiger oder ich mache den Kühlschrank auf und sage, was kann ich heute kochen? Und dann sagt die, macht die Brille ein Foto und die AI erkennt es und sagt mir, Mensch Colin, ich sehe, da ist Hackfleisch, da sind Tomaten, da ist Parmesan, wie wär's mit Spaghetti Bolognese? Und dann sage ich, okay, bitte schick mir das Rezept an meinen Thermomix. Und dann schickt die AI das an meinen Thermomix.
So. Das könnte bedeuten, dass man zum Beispiel, wenn man in Istanbul oder wo unterwegs ist, mit dieser Brille keinen Reiseführer mehr braucht oder in einer Kathedrale und dann guckst du das an und dann erzählt dir die AI über die Geschichte, die Historie, wie viele Leute da gewesen
sind. Sehr genau. Praktisch. Das ist also kontextbezogen, je nachdem, was ich sehe und was ich möchte. Ob ich jetzt laufe und sehe dann, ob dass ich eine neue Nachricht habe oder er mir den Weg anzeigt oder ich gucke irgendwo hin und stelle eine Frage und sage, was kannst du mir zu dem Gebäude sagen, was kannst du mir zu dem Produkt sagen? Das ist sozusagen Augmented Reality, also AR. Und das wird ein viel, viel größeres Ding sein, als abzutauchen. Und was ich hier habe, das ist die erste Generation von Apple sozusagen, und zwar eine völlig neue Produktkategorie. Mhm. Und zwar nennt sich das die Apple Vision Pro. Und hier ist es genauso, wenn ich die aufsetze, dann sehe ich plötzlich meine ganz normale Umgebung. Mhm. Und Apple nennt das nicht Metaverse, weil Metaverse, sage ich jetzt mal, ist sehr besetzt von Facebook. Mhm. Facebook hat sich nicht nur umbenannt, sondern die haben den Begriff Tag und Nacht benutzt. Deswegen hat Apple noch nie das Wort Metaverse benannt, sondern was. Und das ist ein sehr spannendes Thema, was Apple, wie Apple das nennt, ist Spatial Computing. Was nämlich bedeutet, ich setze diese Brille auf und diese Brille hat 12 Kameras. Wow. Einmal nach außen, dass es meine Umfeld, mein Umfeld aufnimmt, aber auch meine Augen. Und das absolut Spannende ist hier, ich habe den kompletten Computer, so wie ich jetzt hier meinen Computer habe, in dieser Brille drin. Ich brauche jetzt nicht noch ein extra Gerät oder ein iPhone oder iPad. Und meine Fenster und meine Programme und Apps sind Teil meiner Umgebung. Deswegen auch Spatial Computing. Das ist
das
eine.
Ich durfte das live erleben, als du auf der Bühne standst in Lüneburg beim Mittelstandskongress. Da hattest du das Ding auf und wir konnten an der Projektionswand hinten das sehen, was du siehst. Also das ist schon wirklich faszinierend.
Genau. Und was ich mache in all meinen Vorträgen mittlerweile ist, neben den ganzen tollen Themen, wo AI hingeht, und das ist ja eine Fortführung von einem persönlichen Assistenten und von einem System, mit dem ich arbeiten kann. Ich setze am Schluss die Brille auf, ich spiegel das, was ich sehe, auf das Display und entsprechend auf den Beamer. Das Faszinierende ist, ich setze das Ganze auf und ich sehe genau das, was ich sonst auch sehe, in einer wirklich, wirklich guten Qualität. Also man kann es vergleichen, so als wenn ich auf ein iPad drauf schaue, ein normales Tablet, da sehe ich keine Pixel und kein gar nichts. Und das Zweite ist, wie steuere ich denn jetzt plötzlich mein Excel, meine Apps, meine E-Mails? Und das ist nochmal faszinierend. Und zwar, ich steuere das nicht mehr. Ich habe hier lustigerweise noch eine Maus. Das kennen wir ja alle. Ich bewege das und auf meinem Bildschirm ist ein Zeiger. Nein, ich schaue nur mit meinen Augen wohin und mache dann eine einfache Bewegung. So wie mit der Maus eine Klickbewegung. Also ich gucke dahin, ich drücke drauf und kann das jetzt bedienen und benutzen. Und die Qualität, wie gesagt, ist so spannend und so gut, dass man sehr schnell vergisst, dass ich überhaupt diese Brille aufhabe. Okay, die Brille ist A, zu groß, sie ist B, zu schwer und sie ist C, zu teuer. Aber das haben wir in der Technologie immer gemerkt, es ist nur eine Frage der Zeit. Und das hier ist die erste Generation. Also stellt euch mal vor, wie war denn das erste Telefon, das erste PC, was auch immer? Und selbst hier ist die Qualität so faszinierend, so gut. Jedes Mal, wenn ich diese Brille dann wieder absetze, denke ich mir, krass, jetzt habe ich gerade sozusagen produktiv arbeiten können oder ich hätte mir einen Film anschauen können, dreidimensional, was vom Gefühl her und von der Qualität her besser ist, als wenn ich im Kino bin. Und ehrlich gesagt, ich persönlich nutze die Brille neben von meinen Vorträgen ganz, ganz viel für Entertainment. Wenn ich unterwegs bin in Hotels, bevor ich das irgendwo auf einem Bildschirm anschaue, setze ich die Brille auf, lege mich gemütlich aufs Bett und schaue einen Film in einer wahnsinnigen Qualität. Und das Wichtige ist, wir haben eben das hier gesehen und wir sehen noch das. Das hier wird irgendwann genau in der Größe sein. Und dann ist es ein normaler Bestandteil unseres Lebens. Dann haben wir das vielleicht noch in der Hosentasche oder wir haben das am Arm mit der Apple Watch. Aber das wird im Grunde genommen die nächste große Generation.
Ich stelle mir jetzt auch eine Anwendung dafür vor. Also da gibt es ja bestimmt ganz, ganz viele Anwendungen. Und zwar erinnere ich mich an die 90er Jahre. Ich habe gestartet mit meinem Unternehmen im Küchenstudio meines Schwiegervaters. Mein Schwiegervater hat sich stundenlang hingesetzt und hat Zeichnungen gemacht von Küchen. Ne, in diesen Küchen und dann hat er diese Küchenzeichnung den Leuten vorgestellt, die waren ganz fasziniert und haben dann gefragt, oh prima, prima, können wir die mal mitnehmen? Und ich habe ihm gesagt, wieso gibst du das Ding aus der Hand? Das gibst du bitte nicht aus der Hand. Was haben die gemacht? Die sind natürlich ins nächste Küchenstudio gerannt und die haben denen das vorgeführt. Haben gesagt, ach toll, sie haben eine schöne Vorlage, bei uns ist die Küche günstiger. Jetzt stelle ich mir vor, in der neuen Metaverse-Welt, da sagt der Verkäufer, die Verkäuferin, wollen wir mal durch Ihre neue Küche gehen? Wollen wir mal schauen? Und jetzt, ach, Sie möchten den Unterschrank gar nicht haben. Wollen wir einfach mal einen anderen Unterschrank machen? Machen Sie den nochmal auch. Ach, das ist ja cool. So, und jetzt kann der Kunde live sich das anschauen und dann ist das Verkaufen nicht mehr schwer. Oder ein neues Auto.
Typisches Beispiel, genau. Ob das eine Küche ist, ein Auto, ob ich mir eine Wohnung besichtige, mir das Ganze anschaue. Und das eine ist das Visuelle und das Interaktive, dass ich das wirklich als Bestandteil meiner Realität wahrnehme. Und das andere Spannende ist, dass ich natürlich einen digitalen Assistenten plötzlich bei mir habe und mit dem reden kann. Also nicht nur, dass ich das Ganze mit den Augen steuere, sondern die meisten Sachen, die werde ich ihm einfach sagen. Kannst du mal herausfinden, ich brauche einen Termin mit dem Udo, kannst du mal unsere Kalender übereinander legen? Am liebsten wäre mir Mitte nächster Woche. Und dann rede ich sozusagen mit der Brille oder mit der AI und die kümmert sich darum. Und das ist genau diese Kombination. Ich habe eine visuelle Komponente durch diese Brille und natürlich die Intelligenz, die gefühlt jeden Tag, jede Woche besser wird, an meiner Seite. Und ich auch in meinen Vorträgen habe ich ein ganz spannendes Video, wo genau das ist. Ich stehe morgens auf und das Erste, was ich mache, ich setze die Brille auf. Die Brille sagt, Mensch, schönen guten Morgen, Colin. Wir haben tolles Wetter. Übrigens, du hast um 9 Uhr deinen Termin. Ich habe schon mal ein paar Sachen recherchiert über Nacht, die du da benutzen kannst. Und wir haben das und das und das und das Thema. Ich habe mich darum gekümmert. Und ja, sie ist Bestandteil meines Lebens. Und wenn ich das möchte, integriere ich sie in all das, was ich mache, privat wie Geschäft.
Wenn du Unternehmen, gerade auch im Mittelstand heute, da ein bisschen Hilfestellung gibst und sagst, Mensch, wie kann man denn damit einsteigen? Viele werden sagen, ach, das ist ja interessant, ich weiß gar nicht, wo bekomme ich denn das? Wie könnte ich denn das anwenden? Wie könnten da für Unternehmen die ersten Schritte sein, um da konkret einzusteigen?
Ich glaube, auch da ist wieder das Thema Doing, Learning by Doing. Auch in meiner Präsentation zeige ich also den Werdegang. Es fing irgendwann vor 30, 40 Jahren an. Da brauchte ich noch Riesencomputer. Selbst vor 5 Jahren, 6, 10 Jahren brauchte ich noch Riesencomputer mit Nvidia-Grafikkarten und Kabeln und ein Headset für 5.000 Euro. Und heute gehe ich in Mediamarkt oder Saturn Hansa und hole mir für 300 Euro, für 288 Euro eine MetaQuest. Die ist zwar primär fürs Gaming sozusagen erstmal ausgelegt. Ich habe da auch einen App Store drin. Ich kann sie nicht mit den Augen steuern, dann habe ich halt ein paar Controller in der Hand. Aber das ist einfach mal, damit man das selber erlebt. Und das Spannende ist ja, und das ist ja generell heutzutage so, das Ding wird über die Zeit mit den ganzen Software-Updates natürlich immer besser. Und wenn ich das richtig professionell nutzen möchte, dann kann ich mir auch eine Apple Vision Pro holen. Die kostet nicht 288 Euro, die kostet noch 3.500 Euro. Aber die Qualität, ja, das ist natürlich noch ein Unterschied.
Apple, ne?
Ist klar. Ja, es ist nicht nur, weil es Apple ist. Sag mal, die MetaQuest, sage ich jetzt mal, wie gesagt, ist primär fürs Gaming da. Das ist ein vollwertiges MacBook Pro, kann man fast sagen, von der Geschwindigkeit von den Tech. Plus, dass ich hier 2 4K-Displays drin habe, plus Augentracking und. Also, und nochmal, es ist die erste Generation. Wie teuer war das erste Handy, der erste Computer? Wie gesagt, diese Brille kostet 300 Euro. Die neue Version, die ein Display hat, kostet, glaube ich, 800 Euro. Und das wird sich, keine Ahnung, irgendwann zwischen 1.000, 2.000 Euro wahrscheinlich irgendwann einpendeln. Die Frage ist halt, möchte ich so lange warten und sage, jetzt warte ich erst, bis die Technologie immer besser wird und irgendwann in 2, 3, 5 Jahren steige ich ein? Das kann ich bei AI ja auch machen. Nur dann sage ich immer, wenn Sie es nicht machen, macht's der Mitbewerber. Und natürlich muss man beim Metaverse schon den Use Case im Sinn haben und sich überlegen, wofür brauche ich das? Und bei solchen Dingen habe ich auch immer Hardware, die ich kaufen muss. Bei AI sind 99% gefühlt Software. Das heißt, da kann ich viel schneller adaptieren. Ich kann mir neue Software runterladen, tue ein Abo abschließen, teste das mal, kann upgraden. Bei Hardware muss ich halt erst die Hardware haben. Nach 2 Jahren ist die vielleicht auch nicht mehr das Neueste. Dann muss ich wieder was Neues kaufen. Und das ist auch ein Grund, warum, sage ich mal, AI so extrem schnell skaliert. Und so schnell natürlich auch besser wird, nicht nur, weil die Software da ist und weil die Rechenzentren das alles berechnen, sondern es ist immer ein großes Unterschied. Hast du was du hardwaremäßig erst kaufen musst, und dann wird das im Grunde genommen älter, oder hast du eine Software? Ein anderes Beispiel, was ich immer nehme, ich habe mir vor 4 Jahren Tesla geholt und ich freue mich immer wie ein Kind jeden Monat, wenn ich ein neues Software-Update bekomme. Das Auto ist dieselbe, aber mein Auto wird durch die Software immer besser, immer intelligenter. Jetzt habe ich beispielsweise die Möglichkeit, die AI von Elon Musk zu installieren. Grok heißt die. Und plötzlich habe ich eine AI, mit der kann ich völlig frei sprechen im Auto und kann mit der diskutieren über die neuesten Dinge. Wie gesagt, sie ist vielleicht, die ist noch nicht ganz so fein abgestimmt wie jetzt vielleicht ein ChatGPT, aber auch das ist wieder nur ein Software-Update. Aber da sieht man, diese Möglichkeiten, die hatte das Auto vor 3 Jahren nicht, auch vor 3 Monaten nicht. Mit einem Software-Update wird das Ganze besser. Und da kommen wir natürlich auch in einen großen Bereich rein, der die Welt auch grundlegend mit verändern wird. Das ist das Thema Robotik.
Genau, es glaube ich, es wird sich sehr, sehr viel tun. Wir sehen ja in einigen Science-Fiction-Filmen oder auch in Agentenfilmen, dass die Leute schon Kontaktlinsen tragen, die ähnliche Funktionen haben wie eine Metaverse-Brille. Da glaube ich allerdings, das wird noch eine ganze Zeit brauchen, ähnlich, genau. Weil wir auf viele Funktionen verzichten müssen. Also wenn wir zum Beispiel Metaverse aufhalten, dann kann ich nach rechts gucken, dann kann ich nach links gucken, da kann ich die Augen schließen, kann Signale also geben. Das wird ein bisschen schwierig werden. Und diese Technologie da reinzupressen, naja, wie siehst du das? Wird da was passieren oder ist also das noch wirklich
Science Fiction? Passiert da natürlich viel. Es ist, aber da haben wir wieder das Thema Formfaktor. Und ich sage jetzt mal, ein Gerät von der Größe auf diese zu bringen,
ist schon
nicht einfach. Aber jetzt die gesamte Technologie, das Display, Batterie, WLAN, den Chip, all das in eine Kontaktlinse reinzukriegen, ist tausendfach, millionenfach schwerer, als sozusagen das etwas kleiner zu machen. Und wenn wir da jetzt noch viel, viel weiter in die Zukunft gehen, haben wir vielleicht auch gar keine Brille mehr, sondern haben vielleicht ein Brain-Computer-Interface. Daran arbeitet Elon Musk und seine Firma ja auch, was, ich sage jetzt mal, aktuell sicherlich benutzt wird für Menschen, die vielleicht keine Arme mehr haben oder Prothesen, dass die plötzlich nur an gewisse Dinge denken und plötzlich macht der Arm das, woran ich denke. Und wenn man das viel weiter denkt, dann denke ich vielleicht an manche Dinge und der Computer führt sie aus oder die AI. Das ist noch Science Fiction, aber man sieht, die Reise ist wahnsinnig schnell und ehrlich gesagt, all das, was wir heute machen, war vor 5 Jahren ja auch Science Fiction. Keiner hätte vor ChatGPT gedacht, dass AI die Welt so verändern wird.
Was mich allerdings ein bisschen beunruhigt, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr beunruhigt, ist, dass wir dieser technologischen Entwicklung gar nicht gewachsen sind, weil wir uns mental vom Bereich Verantwortung, emotional und moralisch noch in der Steinzeit befinden. Wenn wir also mit Hochtechnologie andere töten, umbringen, für niedrige Instinkte, nur um etwas mehr Land zu haben oder ähnliches, dann laufen zwei Dinge völlig auseinander. Das ist eines die technologische Entwicklung, die uns helfen könnte, die alle Probleme der Welt lösen könnte, ob das Nahrungsmittel sind oder verschiedene Dinge, ob es Energie, könnten wir alles lösen, wenn wir nicht so dämlich wären und uns gegenseitig totschießen würden. Das muss man einfach sagen. Wie siehst du, ich will aber das Thema nicht weiter aufreißen, weil es ja sehr kontrovers diskutiert werden kann, aber wie siehst du die Chancen, dass KI in der Arbeitswelt zu drastischen Veränderungen führt, die uns entlasten können?
Ich fange jetzt nochmal kurz genau mit dem Thema an, was du gesagt hast. Und passend dazu, ich habe heute Morgen ein Video gesehen von Palmer Luckey. Das ist, der hat Oculus gegründet. Da haben wir auch wieder der hat damals die Firma Oculus gegründet und die für ein paar Milliarden an Meta verkauft. Heute ist er in der Rüstungsindustrie der progressivste Anbieter, der die ganz großen etablierten Firmen, Lockheed, Martin und all diese Boeing, wie sie alle heißen, in kürzester Zeit sozusagen die Aufträge vom Pentagon wegnimmt. Und der, das war ein sehr spannendes Interview, hat genau gesagt, auch der Iran-Krieg, der gerade ist, der wäre so, wie er jetzt gerade läuft, ohne AI gar nicht möglich. Und da gibt's andere Diskussionen, dass Anthropic, also Claude, dass die gerade einen riesen Stress hatten mit der amerikanischen Kriegsministerium, weil die gesagt haben, wir erlauben euch nicht, dass ihr unsere AI nimmt für autonome Waffen, wo nicht mehr der Mensch im Loop ist und sagt, jetzt drückst du den Knopf oder jetzt killst du jemanden. Das ist leider der Punkt. Es wird für alle Bereiche benutzt. Und wenn wir auch technologisch zurückgehen in die Geschichte, diese ganze Entwicklung, die wir aktuell haben, das ist nicht nur das Navigationssystem und GPS, sondern die ganze Chip-Entwicklung, das ist früher zu dem größten Teil militärfinanziert gewesen. Das Silicon Valley wird es nicht geben, wenn es da nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen die ganzen Tech-Firmen und die ganzen Militärfirmen sich da angesiedelt haben. Also es spielt eine große Rolle und es ist faszinierend einerseits, total erschreckend andererseits. Und wir haben immer das moralische Thema. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und das tue ich auch in meinen Vorträgen sagen. KI und auch Metaverse-Technologien haben wie immer wahnsinnig viele, viele Vorteile. Aber man kann Technologie, und es war immer schon so, auch für andere Dinge nutzen. Und das wird natürlich genauso gemacht. Und genauso ist es faszinierend beispielsweise, wenn ich mit Udio oder mit Suno, das ist eine Software, mit der ich Musik generieren kann, innerhalb von Sekunden Musik generiere in einer Qualität, die man nicht mehr unterscheiden kann zwischen dem, was man im Radio hört. Moralisch sind die hingegangen und haben sich alle YouTube-Videos und alle Spotify-Musik und Apple Music-Musik angehört und damit die KI trainiert, ohne die Urheber zu fragen. das ist ethisch auch nicht korrekt. Und wenn ich jetzt einen neuen Musiktitel mache und sagt, er soll klingen wie Phil Collins, dann klingt der zu 95% so, aber da hat Phil Collins jetzt nichts zu. Und das geht mit allen so. Und das haben gerade die ganz großen AI-Firmen, auch, also alle, auch OpenAI, die haben am Anfang alles, was verfügbar war, im Netz genommen, damit ihre AI-Dinge trainiert. Und deswegen sind die auch so gut. Aber die Urheber, die das Ganze sozusagen erschaffen haben, haben davon erstmal nichts.
Und das Schlimme ist, es wird ja immer gleich kriminelle Energie freigesetzt. Da hat mir ein guter Freund zum Beispiel erzählt, gerade bei Udio und wie das alles heißt, da sind jetzt Leute, die massenweise Songs produzieren und die werden ja, wenn ein Song, ist ja nicht mehr so, dass CDs verkauft werden, sondern es geht ja um Downloads. Und diese Downloads müssen eine bestimmte Zeit haben, ich glaube 40, 45 Sekunden oder ähnliches. Und wenn so lange gehört wurde, dann gibt's dafür ein paar Cent oder wie auch immer. Und jetzt haben die überall auf der Welt verteilt irgendwelche Computer, Rechenzentrum oder ähnliches, so dass die den Anbietern vorgaukeln, oh, wir hören diesen Song, und dann fließt da wahnsinnig viel Geld, also immer kleine Beträge, die fließen zusammen, weil diese kriminelle Energie da ist. Und so wird es uns natürlich in verschiedenen anderen
Ja, und das ist wahrscheinlich noch das kleinste Thema, wenn nur Musik gestreamt. Nur mal eine Zahl. Es werden pro Tag 140.000 neue Songs auf Spotify hochgeladen. 140.000. Das ist 10-mal so viel, wie Musik in den 80er Jahren produziert wurde. Das ist heute am Tag, weil es halt so einfach ist. Und das ist einerseits, kann man wieder sagen, AI schafft eine Demokratisierung von Möglichkeiten. Ich wäre niemals in der Lage gewesen, in den 80er Jahren mit meinen Depeche Mode Synthesizern überhaupt irgendwie Musik zu veröffentlichen. Da hätte ich viel Technik gebraucht, ein Studio, eine Plattenfirma, die das dann sozusagen publiziert hätte. Heute kann ich das selber machen. Ich kann Musik generieren, kann das auf Spotify innerhalb von 10 Minuten hochladen und plötzlich bin ich einer von 140.000. Und das ist im Designbereich genauso. Früher brauchte ich einen Designer, heute kann ich ganz, ganz viel über Canva machen. Und es gibt ja ganz, ganz viele Tools. Früher brauchte ich einen Dolmetscher, heute nehme ich Google Translate oder ChatGPT. Und das ist in allen Bereichen wird das ein Thema sein oder ist jetzt schon ein Thema. Und immer, wenn ich auch wieder höre, ja, aber die Qualität ist nicht so toll und ach, das ist ja Quatsch. Qualität war und ist immer nur eine Frage der Zeit. Und wir leben ja im Zeitalter des exponentiellen Wachstums. Und wenn es vorgestern unbrauchbar war, war es gestern mittelmäßig, heute ist es okay, morgen ist es super und übermorgen ist es perfekt, also nicht mehr vergleichbar. Und das müssen sich die Menschen auch immer wieder überlegen, dass Qualität ist wirklich definitiv nur eine Frage von Zeit. Und das ist das große Thema. Jetzt habe ich aber deine Hauptfrage sozusagen schon wieder fast, wie das Unternehmen einsetzen können, meinst du, oder?
Ja, genau, darum geht es. So, wenn du denen jetzt Tipps gibst, die sagen, Mensch, dieser Colin, das ist so toll, was der sagt. Wie kann ich persönlich davon profitieren als Unternehmen? Für die Zukunft.
In ganz vielen Bereichen. Die Frage ist immer, welcher Bereich vom Unternehmen? Die ersten Dinge sind sozusagen, nutze AI als dein Sparringspartner. Das ist das eine. Also wenn ich Konzepte entwickle, wenn ich Strategien entwickle, man muss sich immer überlegen, wenn ich jetzt eine Präsentation machen will und ich fange mit der leeren weißen Slide an oder mit dem weißen Blatt Papier, dann dauert es teilweise Stunden, bis ich sozusagen denn die Ideen zusammen. Ich nehme ID und sage, ich habe Folgen. Mittlerweile gehe ich nicht nur hin und ich sage, was möchte ich als Ergebnis haben? Dann briefe ich die KI. Heutzutage ist es auch so, dass ich selten hingehe und noch komplexe Prompts reinschreibe, sondern ich drücke auf die Aufnahmetaste, ich erkläre ihm mündlich, was ich haben möchte und sage, entweder generiere daraus einen Prompt, um ein Bild zu generieren, ein Video zu generieren oder Musik zu generieren. Den schreibe ich ehrlich gesagt nicht mehr selber, sondern ich sage ihm, was ich möchte. Und genauso ist es, ich möchte ein Konzept entwickeln für die Marketingabteilung, eine neue Kampagne zum Thema XY. Wenn du nicht weißt, was ich genau mache, dann stell mir bitte ein paar Fragen, damit du mich, meine Rolle und mein Business besser verstehst und meine Zielgruppe. Und dann stellt ihr mir Fragen. Also meistens, wenn ich es länger benutze, weiß die KI schon, wer ich bin, was ich mache. Aber dann geht er hin und sagt, Mensch, erklär mir ein bisschen, was ist dein Job? Wer ist deine Zielgruppe? Was hast du für Produkte? Was möchtest du erzielen? Mit welcher Art und Weise? Und in einem Art Dialog gehe ich hin und entwickle neue Ideen und neue Konzepte. Und wenn ich dann hingehe und das sozusagen ausführen möchte, dann nehme ich wieder die AI und sage, mach mir doch mal 3 Headlines für eine Kampagne, schreib mir doch mal eine Copy, generiere mir doch mal ein paar Bilder. Ich sage ihm, hier ist zum Beispiel ein Produktbild, was ich jetzt habe, setzt dieses Produktbild in einen anderen Kontext mit einem Model, mit einem Sonnenuntergang, je nachdem, was man für Produkte hat. Und dafür brauchte ich früher ein Team von Experten oder eine Agentur, die sehr spezialisiert ist. Das kann ich heute alleine machen. Ich kann Texte generieren, ich kann Bilder generieren, ich kann selbst Videos generieren in einer sehr guten Qualität und all diese ganzen Themen. Und ich kann sogar hingehen und kann mittlerweile auch KIs losschicken. Also ich sage, was ist das Problem? Oder was möchte ich finden? Nicht, was ist das? Also klar, was ist das Problem und was ist die Lösung? Dann geht die KI hin, sie denkt nach, sie recherchiert, sie wägt ab. Das nennt man Reasoning. Und kommt dann mit einem Ergebnis. Und dann überarbeite ich wieder das Ergebnis und sage, ah, das ist schon sehr gut, die eine Idee gefällt mir, aber kannst du noch mal ein bisschen mehr in die Geschichte gehen? Und dann macht er weiter. Und das meine ich mit Sparringspartner. Mhm. Und das kann ich in allen Bereichen machen, sei es im Sales, sei es im Marketing, sei es in der Personalgeschichte, sei es, dass ich Trainings, Schulungen mache, bis hin dann weiter zu Logistik und Finanzen und all diese ganzen großen Themen.
Und ich habe das Gefühl, dass dieser Podcast nicht der letzte sein wird, den wir machen, weil wir so viele Themen angerissen haben. Und ich glaube, die Zuhörer sind jetzt ein bisschen geflasht. Die sagen, okay, das muss ich jetzt alles erstmal einordnen. Da kommt dieses, da kommt jenes. Lass uns denen ein bisschen Hilfestellung geben. Man kann dich ja durchaus buchen. Man kann dich ja durchaus ansprechen. Du hältst ja Vorträge vor Unternehmen. Wie hilfst du persönlich Unternehmen, in diesem Bereich besser zu werden? Durch was?
Ich glaube, ein großes Thema ist, ich mache Lust auf Zukunft. Ich zeige, was aktuell möglich ist. Ich passe das immer, ich passe jeden meiner Vorträge auf meine Zielgruppe an, muss schauen vorher, wer da drin ist und zeige dann live, das ist ganz wichtig, ich zeige live, wie Leute...
Ich habe es gesehen.
Ja, wie die Leute AI nutzen können. Und das hat sehr viele Aha-Effekte. Von meinem Feedback her ist es anscheinend auch sehr inspirierend. Und die Leute sehen erstmal, was ist gerade möglich. Dann sehen sie, was ist in meinem Bereich wichtig und das, was Colin Kroon gerade auf der Bühne macht, der ja nicht in meiner Firma arbeitet, der kann hier plötzlich Dinge machen. Wahnsinn, die wusste ich gar nicht, dass das geht. Also ich motiviere die Leute, wie ich schon sagte, anzufangen, zu starten, auszuprobieren, AI als Sparringspartner zu nehmen und dann sozusagen Ergebnisse zu haben und da die natürlich zu verbessern, sage ich jetzt einfach mal. Und ich zeige, wo die Reise hingeht. Und wie gesagt, ein Abschluss meiner Keynote ist dann meistens ein Blick in die Zukunft, wo ich sage, wo die Reise hingeht. Dann setze ich am Schluss die Brille auf und die Leute realisieren, das, was er da gerade alles erzählt hat von wegen Zukunft, das ist ja gar nicht die Zukunft, das ist ja jetzt, das ist ja jetzt möglich. Ich kann jetzt mit der AI reden, ich kann jetzt die Brille aufsetzen, ich kann jetzt damit produktiv arbeiten. Und ich habe das Gefühl oder auch das Feedback kriege ich von den Leuten, das bringt sie zum Nachdenken. Und die meisten davon kommen dann auch ins Doing und klar kann ich dann auch Workshops machen und mich dann sehr speziell auf den jeweiligen Kunden einrichten. Aber Angst zu den Leuten Lust zu machen auf die Zukunft, das ist ein ganz wichtig.
Lieber Colin. Anfangen, ausprobieren, neugierig sein, einfach mal tun, mal schauen, was alles möglich ist. Colin Kroon kann man googeln, ist ganz klar. Der hat sogar Bücher geschrieben, die kann man in verschiedenen Bookstores, sogar auf Amazon kaufen und ähnliches. Also ganz, ganz viele Dinge. Ich danke dir sehr für diese vielen Ideen, für diese Inspiration, die du uns heute gegeben hast. Und ich glaube, das macht doch ein bisschen Mut. Ein Mut auf die Zukunft mit KI. Danke dir.
Sehr gerne. Viel Spaß gemacht.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.